Stell dir das mal vor. Du sitzt in einem Meeting und jemand sagt etwas inhaltlich wirklich Brillantes. Also die Person hat die Zahlen perfekt aufbereitet, der Case ist logisch und trotzdem alle schauen irgendwie nur still auf ihre Laptops oder nicken so völlig abwesend.
Ja, das kennt man. Keine Reaktion.
Genau. Und dann, lass es 5 Minuten später sein, meldet sich jemand anderes zu Wort. Und diese Person formuliert exakt denselben Kerngedanken.
Und plötzlich sind alle wach.
Richtig. Plötzlich reißen alle die Augen auf, nicken total begeistert und sagen Dinge wie, geniale Idee.
Das ist wirklich wie so ein unsichtbarer Zaubertrick.
Absolut. Es ist, als hätte diese zweite Person so einen magischen Röntgenblick in die menschliche Psychologie. Und die erste Person eben nicht.
Und es ist vor allem eine unglaublich frustrierende Erfahrung, also wenn man selbst diese erste Person ist. Wir klammern uns ja in der professionellen Welt total gerne an diese Vorstellung.
An welcher, genau?
Dass gute Argumente, also so nackte Fakten und ein starker Business Case, dass die einfach für sich selbst sprechen.
Ach so, ja. Nach dem Motto, der Inhalt wird schon überzeugen.
Genau. Aber das ist eine extrem hartnäckige Illusion, weil die Realität der menschlichen Wahrnehmung, die funktioniert schlichtweg völlig anders.
Und exakt diesen Mechanismus nehmen wir heute mal systematisch auseinander. Wir machen heute eine tiefe akustische Entdeckungsreise.
Ich freue mich drauf.
Und unsere Grundlage dafür ist das Buch »Mit deiner Stimme richtig überzeugen« von Wilfried Bechtel. Wir wollen heute dieses Geheimnis entschlüsseln, warum manche Menschen den Raum förmlich dominieren, sobald sie den Mund aufmachen, während andere einfach überhört werden.
Weil es da um ein ganz bestimmtes Konzept geht, nämlich die Stimme als Werkzeug zur, Bechtle nennt das, geführten Aufmerksamkeit.
Genau. Und das ist ja für dich, der uns gerade zuhört, extrem relevant. Denn ob du nun im Meeting sitzt, einen kritischen Kunden am Telefon hast oder dein eigenes Team motivieren willst, du nutzt dieses Werkzeug ja quasi pausenlos.
Ohne Pause, ja.
Wir schauen uns also an, wie schon mikroskopisch kleine Veränderungen, also vielleicht nur ein bewusster Atemzug oder eine gezielte rhetorische Pause, deine Präsenz im Raum dramatisch verändern können.
Der absolut entscheidende Hebel, den Bechtel hier freilegt, ist die Tatsache, dass der Ton immer vor dem Inhalt eintrifft.
Okay, wie meinst du das? Vor dem Inhalt?
Also das menschliche Gehirn ist evolutionär schlicht darauf programmiert, zuerst den emotionalen und physischen Zustand vom Gegenüber zu scannen. Und zwar bevor es auch nur ein einziges Wort semantisch verarbeitet.
Ah, verstehe. Also ein Instinktprogramm.
Genau, das passiert in Bruchteilen von Sekunden. Der Zuhörer spürt sofort, ob du gehetzt bist, ob du dich unwohl fühlst oder ob du wirkliche Autorität ausstrahlst.
Das heißt, der Inhalt prallt im Zweifel ab.
Exakt. Erst wenn dieser unbewusste Check bestanden ist, öffnet sich dein Gehirn überhaupt für die Argumente des anderen.
Puh, das stellt unsere ganze normale Vorbereitung natürlich komplett auf den Kopf. Ich meine, wir stecken ja oft Stunden, manchmal Tage in so eine inhaltliche Vorbereitung.
Absolut. PowerPoint-Folien schrubben ohne Ende.
Ja, genau. Wir drehen Argumente hin und her, wir strukturieren Datenblätter. Und dann stehen wir im Raum und feuern diese perfekt geschliffenen Sätze völlig mechanisch ab.
Wie so ein Maschinengewehr.
Ja, das erinnert mich total an jemanden, der kocht. Also stell dir vor, jemand kreiert ein fantastisches Menü. Aber anstatt es wirklich zu kochen, stellt er sich vor seine Gäste und liest ihnen einfach nur komplett monoton dieses Rezept vor.
Das ist ein großartiges Bild.
Und dann erwartet er allen Ernstes, dass die Leute davon satt und glücklich werden. Ich meine, die Zutaten, also die Worte, die sind ja alle da.
Aber es duftet halt nicht.
Richtig. Es schmeckt nach nichts, es gibt kein Erlebnis. Das ist doch Wahnsinn.
Und das beschreibt das Problem sehr präzise. Bechtel zieht hier zur Erklärung eine sehr schöne Parallele zur Musik.
Okay, Musik und Rhetorik, das passt.
Ja, weil ein professioneller Musiker spielt ja niemals einfach nur stur die Noten auf dem Blatt von links nach rechts runter. Das wäre ja total maschinell.
Das klinge wie ein Computer.
Genau. Ein echtes Stück lebt von der Dynamik, von Verzögerungen, von Zäsuren. Bechtle nimmt da das Beispiel vom Cembalo.
Dem Instrument?
Ja, beim Cembalo kannst du einen Ton rein technisch gesehen gar nicht lauter oder leiser anschlagen. Die Mechanik lässt das gar nicht zu.
Ach krass, das wusste ich gar nicht.
Ja, das ist eine feste Lautstärke. Und wie gibst du dann einem bestimmten Ton trotzdem mehr Bedeutung?
Vermutlich über die Zeit.
Exakt. Du setzt unmittelbar vor diesen Ton eine minimale Pause. Die Erwartung des Zuhörers baut sich dadurch auf. Und wenn der Ton dann endlich fällt, wirkt er riesig.
Wahnsinn.
Und gute Sprechung funktioniert nach exakt diesem Prinzip. Es ist eben kein stumpfes Aufsagen von Informationen, sondern Beichtle nennt das geführtes Denken.
Wenn das aber alles so logisch ist, und das leuchtet ja sofort ein, dann frage ich mich, warum wir das im Arbeitsalltag eigentlich so verdammt selten erleben.
Das ist eine gute Frage.
Warum verfallen denn so viele extrem intelligente, oft auch rhetorisch geschulte Menschen in diese monotone Informationsdruckbetankung, sobald es irgendwie wichtig wird?
Das ist im Grunde eine reine Stressreaktion. Beichtle nennt das den Sendemodus.
Sendemodus, okay.
Ja, sobald wir unter Druck geraten, sei es, weil die Zeit knapp ist, wir nervös sind oder weil wir perfekt sein wollen vor einem schwierigen Publikum, schaltet unser Gehirn komplett auf Sicherheit.
Und Sicherheit heißt dann einfach abliefern.
Mentales.
Nämlich?
Dass wir selbst diesen Gedanken in der Vorbereitung er vielleicht schon 100 Mal im Kopf hin und her gewendet haben. Aber für unser Gegenüber ist der Brand neu.
Ah, der Fluch des Wissens quasi.
Ja. Der Zuhörer muss das in genau diesem Moment hören, entschlüsseln und auch noch bewerten. Reine gehetzte Information signalisiert dem anderen nur, das ist der Inhalt, friss oder stirb.
Mhm.
Eine bewusste, stimmliche Gestaltung hingegen sagt, das hier ist jetzt wichtig für dich und ich gebe dir den Raum, es in Ruhe zu verstehen.
Okay, wenn also unsere reine inhaltliche Brillanz einfach verpufft, weil wir unter Stress in diesem Sendemodus feststecken, dann fragt man sich ja, wie kommen wir da raus?
Ja, das ist der Knackpunkt.
Und der Ausweg beginnt paradoxerweise laut dem Buch ja gar nicht bei den Worten oder im Kopf, sondern eine ganze Etage tiefer, oder?
Ganz genau. Die physische Basis entscheidet maßgeblich über deinen Klang. Und zwar lange bevor das erste Wort überhaupt geformt wird.
Also der Körper.
Alles beginnt mit dem Stand und mit dem Atem. Wenn wir gestresst sind, neigen wir zu so einer ganz flachen Brustatmung.
Ja, man zieht dann unbewusst die Schultern so nach oben, ne?
Richtig. Und physiologisch passiert dann Folgendes. Der Halsbereich wird extrem eng, die Stimmbänder stehen unter einer unnatürlichen Spannung. Die Stimme rutscht dann unweigerlich nach oben und klingt dünn, hektisch und wahnsinnig angestrengt.
Wie so ein aufgescheuchtes Huhn.
Exakt. Wer stattdessen aber bewusst tief in den Bauch atmet, der nimmt diesen physischen Druck quasi aus dem Kessel.
Weil das Zwerchfell dann arbeitet.
Genau. Die Stimme bekommt dann plötzlich Boden. Sie wird auf einmal voll und raumfüllend. Und das passiert ganz automatisch, ohne dass du auch nur einen Deut lauter sprechen musst.
Das Buch geht bei dieser Körperlichkeit ja sogar noch einen Schritt weiter und spricht über die Reihenfolge. Also die Reihenfolge von Bewegung und Wort.
Ja, das ist ein faszinierendes Detail.
Beichtle sagt, dass immer zuerst die Geste kommen muss und erst danach das Wort. Also wenn ich jetzt einen bestimmten Punkt auf meiner Folie betonen will, muss meine Hand schon in der Bewegung sein, bevor ich das Wort überhaupt ausspreche.
Richtig, der Körper führt.
Weil er sagt, wenn die Hand dem Wort auch nur so eine halbe Sekunde hinterherhinkt, dann wirkt das sofort total unnatürlich.
Absolut, der Rhythmus stimmt dann nicht mehr.
Und noch ein spannendes Detail aus dem Buch. Wir sollen bloß nicht mit dem Finger in Richtung des Kopfes unseres Gegenübers gestikulieren.
Ja, das wirkt extrem angriffslustig und belehrend.
Genau. Sondern man soll die Gesten eher weich und so auf Bauchhöhe halten. Aber wenn ich das jetzt alles so höre, dann meldet sich bei mir doch eine gewisse Skepsis.
Inwiefern? Wo hakt es?
Naja, stell dir vor, ich stehe in einer Präsentation. Und ich muss bei jedem einzelnen Satz diesen mentalen Check machen. Atme ich gerade in den Bauch? Bewegt sich meine Hand jetzt rechtzeitig vor dem Verb? Zeige ich bloß nicht zu weit nach oben?
Ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Das raubt mir doch jede kognitive Kapazität für meinen eigentlichen Inhalt. Laufe ich da nicht Gefahr, wie so ein künstlich programmierter Roboter zu wirken, der beim Rhetorik-TÜV versucht, Perfektion zu simulieren?
Das ist ein völlig legitimer und auch sehr verständlicher Einwand.
Oder?
Ja, absolut. Der Versuch, die eigene Körpersprache so extrem mikro zu managen, der führt fast immer zu einer totalen Steifigkeit.
Aber Beichtle geht es hier gar nicht um eine perfekt choreografierte Theateraufführung.
Sondern worum dann?
Es geht ihm um Kongruenz. Also um die unbedingte Übereinstimmung zwischen deiner physischen Haltung und dem, was du verbal sagst.
Hast du da ein Beispiel?
Stell dir ein ganz klassisches Business-Szenario vor. Jemand verkündet eine ambitionierte neue Strategie und sagt, wir werden diesen Markt im nächsten Jahr dominieren.
Okay, starker Satz.
Ein sehr starker Satz. Aber während er das sagt, sinkt er im Oberkörper leicht zusammen, die Schultern fallen nach vorne und der Blick geht für eine Millisekunde nach unten.
Oh, wow. Okay, dieser Satz verliert im exakt selben Moment jegliche Glaubwürdigkeit. Das Publikum spürt da sofort einen tiefen Riss in der Wahrnehmung.
Ja, weil der Körper im Grunde genommen ja sagt, ich glaube selbst nicht so ganz daran, was mein Mund da gerade spricht.
Richtig. Der Körper lügt einfach nicht. Und das menschliche Auge fängt solche Diskrepanzen sofort auf. Und um eben nicht wie ein Roboter zu wirken, rät Bechtle dazu, sich gar nicht erst in unzähligen Gestenregeln zu verlieren.
Sondern?
Man soll sich auf den Atem als zentralen Anker fokussieren.
Nur der Atem?
Ja. Oft reicht ein einziger, tiefer, bewusster Atemzug vor dem allerersten Satz eines Meetings schon völlig aus.
Ach krass.
Weil du damit deinem eigenen vegetativen Nervensystem Entspannung signalisierst. Und gleichzeitig sendest du ein unfassbar klares, nonverbales Signal an den ganzen Raum. Ich habe Zeit. Ich bin präsent. Ich halte diesen Raum.
Und die Gesten kommen dann von allein.
Genau. Wenn diese Basis stimmt, ordnet sich die Gestik meistens ganz natürlich von selbst.
Das ist ein super Punkt. Diese körperliche Erdung ist das eine. Aber selbst wenn du da völlig entspannt stehst und wunderbar tief atmest, kannst du dein Publikum ja immer noch meilenweit abhängen.
Definitiv.
Nämlich dann, wenn die Architektur deiner Sätze nicht stimmt. Das Buch bringt hier einen Vergleich ins Spiel, den ich wirklich großartig finde. Den Vergleich mit einer Zugfahrt.
Ein sehr prägnantes Bild. Bechtle sagt, wenn du sprichst, bist du der Zug. Und dein Zuhörer ist ein Passagier, der am Bahnhof wartet.
Okay.
Dein Job als Sprecher ist es, diesen Passagier sicher von A nach B zu führen, also ihn durch deinen Gedankengang zu leiten.
Das macht Sinn.
Wenn du nun aber im Sendemodus bist und deine Argumente wie ein ICE mit 300 Stundenkilometern ohne jeden Halt durch den Bahnhof donnern lässt, dann hat dieser Passagier schlicht keine Chance einzusteigen.
Er bleibt buchstäblich auf dem Bahnsteig zurück.
Genau. Und Zäsuren und Pausen, das sind eben die Haltestellen. Die Momente, an denen der Zuhörer gedanklich zusteigen und das Gesagte überhaupt erstmal verarbeiten kann.
Conceptually leuchtet das jedem, also wirklich jedem, sofort ein. Niemand würde bestreiten, dass Pausen wichtig sind. Das ist ja keine Raketenwissenschaft.
Nein, das weiß man eigentlich.
Was ich mich dabei aber frage, warum fällt uns das in der Praxis dann so unfassbar schwer? Wir wissen, wir sollten pausieren. Aber wenn wir dann vorne stehen, fühlt sich eine Sekunde Stille plötzlich an wie eine halbe Ewigkeit. Woran liegt das?
Das hat extrem viel mit der verzerrten Zeitwahrnehmung unter Adrenalin zu tun.
Adrenalin?
Ja. Wenn wir vor einer Gruppe sprechen, empfindet unser Gehirn das archaisch gesehen als eine Art Bedrohungssituation. In solchen Momenten läuft unsere innere Uhr einfach viel, viel schneller.
Also, wir empfinden die Zeit anders.
Exakt. Eine zweisekundige Pause fühlt sich für den Sprecher dann an wie ein peinlicher Aussetzer. Wie so ein Vakuum, das droht, die eigene Autorität komplett zu untergraben.
Ah, und deshalb dieses panische Ähm?
Genau. Wir versuchen, diese gefühlte Leere dann panisch mit Füllwörtern wie Ähm, Halt, Genau zuzuschütten. Wir wollen einfach krampfhaft die Kontrolle behalten.
Aber für den Zuhörer ist das gar kein Vakuum, oder?
Überhaupt nicht. Für den Zuhörer läuft die Zeit im völlig normalen Tempo weiter. Für ihn ist diese Pause kein schwarzes Loch, sondern im Gegenteil ein heller Raum.
Ein Raum zum Denken.
Richtig, es ist exakt die Zeit, die sein Gehirn braucht, um die Bedeutung deines letzten Satzes zu entschlüsseln.
Wow.
Wenn du als Sprecher lernst, diese vermeintliche Stille einfach mal auszuhalten, also den Blickkontakt zu halten, die Körperspannung zu wahren, anstatt nervös wegzuschauen, dann passiert wirklich etwas Magisches.
Man wirkt dann wahrscheinlich extrem sicher.
Du wirkst nicht unsicher, du wirkst maximal souverän. Du demonstrierst damit, ich vertraue der Kraft meines eigenen Gedanken so sehr, dass ich ihm jetzt einfach mal Raum gebe, um bei euch richtig zu landen.
Das hat auch extrem viel mit den Satzenden zu tun, wie in der Quelle ja sehr detailliert beschrieben wird.
Ja, die Satzenden sind kritisch.
Es gibt dieses Phänomen, dass Leute am Ende eines eigentlich starken Satzes mit der Stimme so leicht nach oben gehen.
Furchtbar, ja.
Aus "Wir investieren in dieses Projekt" wird dann so ein fragendes "Wir investieren in dieses Projekt"?
Genau, dieses Upspeak.
Und das macht aus einer glasklaren Führungsaussage plötzlich ein total unsicheres Angebot. Man entwertet die eigene Kompetenz auf den allerletzten Millimetern.
Das ist genau das, was passiert. Und zur Architektur gehört natürlich auch die gezielte Betonung, die den Sinn eines Satzes komplett verschieben kann.
Wie beim Cembalo-Whammen.
Genau. Bechtle illustriert das wunderbar an dem Satz, du entscheidest in Ruhe.
Okay.
Wenn du das Wort Ruhe betonst, also sagst, du entscheidest in Ruhe, dann sendest du eine Botschaft der Entlastung. Du nimmst den ganzen Druck heraus.
Mhm, ich verstehe.
Wenn du aber exakt dasselbe Wording nimmst und sagst, du entscheidest in Ruhe, dann verschiebst du die Verantwortung komplett. Du gibst dem anderen die Macht und Selbstbestimmung zurück.
Krass, dieselben vier Wörter transportieren zwei völlig unterschiedliche Welten nur durch die Verlagerung des Gewichts.
Ganz genau.
Das zeigt, wie stark wir den Zuhörer da eigentlich lenken können. Und das führt uns zu einem Punkt im Buch, der vom reinen Raumgeben hin zur ganz aktiven mentalen Beteiligung geht. Die sogenannte Bully-Bully-Technik.
Ein toller Name.
Ja, der Name klingt im ersten Moment etwas kurios, aber der psychologische Hebel dahinter, der hat es wirklich in sich.
Die Anekdote zur Entstehung des Namens ist auch einfach sehr charmant. Bechtels Frau hat ihrer damals 5-jährigen Tochter Lisa aus einem Kinderbuch vorgelesen.
Über Bully und seine Freunde, nehme ich an?
Richtig. Und sie hat beim Vorlesen an bestimmten, vorhersehbaren Stellen im Satzende einfach kurz innegehalten. Und die kleine Lisa hat dann völlig intuitiv und ungefragt das fehlende Wort ergänzt.
Wahnsinn.
Ja, und nicht, weil sie das abgefragt wurde, sondern weil der Rhythmus und die Logik des Satzes ihr Gehirn bereits exakt dorthin geführt hatten.
Okay, das ist bei einem Kind total süß. Aber wenn wir dieses Prinzip jetzt mal auf den Business-Kontext übertragen, muss ich da doch die Sinnhaftigkeit ein bisschen hinterfragen.
Okay, schieß los.
Wenn ich in einer Vorstandssitzung sitze oder einen Pitch vor harten Investoren halte, behandle ich diese hochkarätigen Profis dann nicht irgendwie wie Kleinkinder, wenn ich meine Sätze abbreche und sie raten lasse? Das könnte doch extrem herablassend wirken.
Das wäre es in der Tat, ja.
Wenn man es wie so ein schulisches Ratespiel aufbauen würde.
Und wie ist es dann gemeint?
Genau das ist es eben nicht. Du forderst niemanden auf, laut ein Wort in den Raum zu rufen. Es geht dabei um einen rein inneren kognitiven Prozess.
Okay. Es geht um Vorhersehbarkeit. Wenn du einen Gedanken so logisch und rhythmisch aufbaust, dass das Gehirn deines Gegenübers gar nicht anders kann, als diese Schlussfolgerung selbst zu ziehen, dann passiert etwas sehr Mächtiges.
Wie sieht das konkret in einem Verkaufsgespräch aus?
Stell dir vor, du sprichst über Kundenbindung und sagst mit ruhiger Stimme, am Ende kauft der Kunde ja gar nicht primär die technischen Features unseres Produktes. Was er wirklich sucht ist...
Ah, und da setzt du die Pause.
Genau, hier setzt du diese minimale Pause. In dieser Zehntelsekunde vollständigt der Zuhörer den Satz in seinem eigenen Kopf. Er denkt vielleicht an Sicherheit oder an Vertrauen.
Mhm.
Und wenn du dann genau dieses Wort Vertrauen aussprichst, entsteht eine tiefe kognitive Resonanz. Der Zuhörer spürt, exakt das habe ich auch gerade gedacht.
Das erzeugt wahrscheinlich ein unbewusstes, stilles Ja.
Ganz genau. Du hast den Gedanken dem anderen nicht von außen aufgedrängt, sondern ihn im Kopf des anderen entstehen lassen.
Das ist wirklich faszinierend, weil man den anderen ja quasi zum Komplizen des eigenen Gedankens macht. Man schweißt die Perspektiven zusammen.
Richtig.
Das Buch spricht in diesem Kontext auch darüber, dass wir die Fähigkeit verlernt haben, echte Fragen zu stellen.
Oh ja.
Wer eine rhetorische Frage stellt und sie sofort im nächsten Atemzug selbst beantwortet, der trainiert sein Publikum förmlich darauf, einfach passiv zu bleiben.
Komplett. Wenn du fragst, wie wollen wir die Quoten im nächsten Quartal steigern, indem wir, und dann sofort selbst die Antwort lieferst, dann hast du diese Frage eigentlich schon im Keim erstickt.
Man wartet gar nicht erst ab.
Genau. Eine echte Frage braucht echte Antwortzeit. Du stellst die Frage, du hältst den Blickkontakt und du schweigst. Du zwingst das System deines Gegenübers förmlich hochzufahren und aktiv zu werden.
Jetzt haben wir wahnsinnig viel über Situationen gesprochen, in denen wir physisch präsent sind, also wo wir unser Publikum sehen. Aber wie funktioniert das alles in wirklich feindseligen oder hochsensiblen Umgebungen?
Du meinst Konflikte?
Ja, bei harten Einwänden im Vertrieb oder so hitzigen Konfliktgesprächen. Und vor allem, wie funktioniert das am Telefon, wo wir unseres kompletten visuellen Instrumentariums beraubt sind?
Da gibt es ja gar nichts Visuelles.
Genau. Keine Gesten, kein Blickkontakt, null.
Hier wird es besonders spannend, weil Bechtel sehr scharf unterscheidet zwischen einer echten emotionalen Haltung und einer einfach nur antrainierten mechanischen Rhetorik.
Das merkt man schnell, ob das echt ist.
Ja, gerade am Telefon oder bei Konflikten haben Menschen extrem sensible Antennen für Manipulation. Eine aufgesetzte Freundlichkeit oder so ein künstliches Verkäuferlächeln, das wird sofort entlarvt.
Weil die Stimme nicht zum Rest passt.
Exakt, weil die Schwingung der Stimme nicht zur verbalen Botschaft passt. Um in so heiklen Momenten echte Nähe und Orientierung zu schaffen, führt Bechtle zwei sehr spezifische Werkzeuge ein.
Welche sind das?
Die sogenannten Sagensätze und Hörensätze.
Lass uns die mal genauer betrachten. Wenn ich einen Sagensatz richtig verstanden habe, geht es darum, den unausgesprochenen Widerstand des Gegenübers einfach mal proaktiv zu verbalisieren.
Richtig.
Also anstatt so zu tun, als gäbe es keinen Konflikt, spreche ich diesen rosa Elefanten im Raum direkt an.
Gar keine Kapazitäten für dein Thema.
Mhm.
Anstatt jetzt noch mehr Vorteile deines Produkts in den Raum zu drücken, nutzt du einen Sagensatz. Du sagst, du denkst jetzt wahrscheinlich, das klingt alles plausibel, aber wir stecken mitten in einer Restrukturierung und haben dafür gerade null Ressourcen.
Puh, das fühlt sich im ersten Moment aber fast gefährlich an.
Warum?
Naja, weil ich das Gegenargument ja selbst ausspreche und ihm damit Raum gebe. Aber psychologisch gesehen nehme ich ihm damit wahrscheinlich total den Wind aus den Segeln, oder?
Das ist genau das, was passiert. Du signalisierst der Amygdala, also dem Gefahrenzentrum im Gehirn des Kunden, ich sehe dich. Ich erkenne deine Realität an.
Ah, er muss sich nicht mehr wehren.
Genau. Das Gegenüber muss keine Energie mehr aufwenden, um seine Abwehrhaltung zu verteidigen, weil du sie ja bereits validiert hast.
Der Druck fällt ab.
Sofort. Und hier setzt dann idealerweise der Hörensatz an.
Was macht der?
Der Hörensatz gibt Orientierung und psychologische Sicherheit. Das könnte so klingen. Und deshalb musst du heute auch überhaupt keine Entscheidung treffen. Lass uns einfach nur unverbindlich skizzieren, wie eine Lösung in 6 Monaten aussehen könnte.
Das ist stark. Und am Telefon trägt allein die Stimme dieses ganze Konstrukt. Wir sprachen ja anfangs über die physische Haltung. Wenn ich am Telefon einen harten Einwand behandle, hilft es mir also, mich physisch aufzurichten, obwohl mich niemand sieht?
Es ist sogar essentiell. Am Telefon ist deine Stimme dein komplettes Gesicht und dein ganzer Körper.
Unglaublich.
Das Faszinierende an unserer Anatomie ist, dass sich die körperliche Haltung direkt auf den Resonanzraum, den sogenannten Vokaltrakt, auswirkt.
Das musst du erklären.
Wenn du tief in deinem Bürostuhl hängst, drückst du dein Zwerchfell zusammen. Deine Stimme wird dann automatisch dumpf. Wenn du aber ein echtes Lächeln auf den Lippen hast, ziehen sich Muskeln zusammen, die den Klang buchstäblich aufhellen. Ein Lächeln ist blind hörbar.
Das bedeutet also, wenn ein harter Einwand kommt, wie Ihr Service ist viel zu teuer, dann ist mein natürlicher Reflex hier oft so eine Verteidigungshaltung.
Ja, man wird lauter.
Ich werde vielleicht schneller, ich rücke näher an den Tisch. Aber die souveränere Lösung wäre eigentlich, aufrecht sitzen bleiben, atmen, den Einwand einfach mal im Raum stehen lassen.
Das ist die absolute Königsdisziplin der Kommunikation. Nicht sofort zurückschlagen. Wenn du den Einwand einfach mal stehen lässt, eine Sekunde atmest und dann vielleicht mit einem Sagensatz total ruhig reagierst, zeigst du auf einer tiefen, instinktiven Ebene, ich kämpfe nicht gegen dich.
Ich habe keine Panik.
Genau. Ich gerate nicht in Panik. Ich führe dieses Gespräch. Souveränität und Nähe entstehen in solchen Momenten eben nicht durch so ein weiches Nachgeben, sondern durch eine sehr ruhige, in sich ruhende Festigkeit.
Wenn wir all diese Ebenen jetzt mal zusammenfühlen, wird sehr deutlich, dass überzeugend sprechen wirklich nichts damit zu tun hat, sich eine künstliche Persona anzutrainieren.
Gar nicht, nein.
Es geht nicht darum, plötzlich wie so ein marktschreierischer Radiomoderator zu klingen. Es geht im Kern darum, die Barrieren abzubauen, die wir uns selbst durch unseren eigenen Stress aufbauen.
Ganz genau.
Es geht um das physische Fundament, die tiefe Atmung. Es geht um die bewusste Architektur von Sätzen, in denen wir unseren Zuhörern durch Pausen überhaupt erst den Raum geben, unsere Gedanken zu verarbeiten.
Und um den Mut, die Stille auszuhalten.
Genau. Und es geht eben um den Mut, in Konflikten nicht sofort in diesen reaktiven Verteidigungsmodus zu verfallen, sondern die eigene Wahrnehmung und die des Gegenübers zu steuern.
Zusammenfassend kann man wirklich sagen, wir überzeugen andere Menschen fast nie allein durch die schiere Masse oder die brillante Logik unserer Argumente.
Auch wenn wir das gerne hätten.
Durch die emotionale und kognitive Qualität des Raumes, den wir ihnen zur Verfügung stellen, um diese Argumente zu begreifen. Wer aufhört, in diesem reinen Sendemodus Informationen abzufeuern und anfängt, die Aufmerksamkeit des anderen wirklich aktiv zu führen, für den verändert sich die gesamte Dynamik jedes Gesprächs.
Und genau deshalb möchten wir dich, der uns ja gerade zuhört, mit einer ganz konkreten Beobachtungsaufgabe in deinen morgigen Tag schicken.
Da bin ich gespannt.
Wir haben ganz am Anfang von diesem magischen Röntgenblick gesprochen. Und ab morgen hast du ihn.
Oha.
Wenn du morgen im Büro bist, in einem Meeting sitzt oder auch nur ein ganz privates Gespräch führst, versuche einmal für ein paar Minuten, den inhaltlichen Sinn der Worte deines Gegenübers komplett auszublenden.
Einfach weghören, inhaltlich?
Genau. Konzentriere dich ausschließlich auf die Mechanik dahinter. Achte mal darauf, wie die Person atmet. Zieht sie hektisch die Schultern hoch?
Mhm.
Und vor allem, achte darauf, ob diese Person es aushält, nach einem wichtigen Argument einfach mal für eine oder zwei Sekunden völlige Stille im Raum stehen zu lassen.
Das wird spannend.
Du wirst fast schon erschreckend präzise erkennen, wer in diesem Raum wirklich die Führung hat, wer in sich ruht und wer eigentlich nur versucht, seine eigene Unsicherheit mit so einem pausenlosen Wasserfall aus Worten zu übertönen. Probier es aus. Es ist absolut faszinierend. Und es wird die Art und Weise, wie du die Welt um dich herum hörst, nachhaltig verändern.